Alaaf!
Guten Morgen, Christoph. Was hast du gesagt?
Rosenmontag, Alaaf!
Alaaf.
Komm, Jörg, Bützchen.
Bützchen? Was heißt das? Christoph, nimm die Hände von meinem Hintern! Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute am Rosenmontag an die Leute, die noch nicht mehr Alkohol im Blut haben als, weiß ich nicht, andere Substanzen. Und ja, Christoph,
ich bin verwirrt.
Wie fühlt man sich so als rheinische Frohnatur, wenn man im karnevalsfeindlichen München ausharren muss?
Super, um ehrlich zu sein. Nee, ich hasse Karneval. Also ich bin nie rausgegangen in Karneval. Insofern ist es hier mal eine Wohltat, über die Karnevalstage kaum Kostümierte zu sehen.
Ja.
Dabei, das ist hier in München wirklich eine Ausnahme.
Ja, das ist, ja gut, es gibt ja auch die Weiberfastnacht mit Abschneiden, also halt auf dem Viktualienmarkt und Umgebung Rathausnähe, Marienplatz. Aber da muss man ja nicht unbedingt dann mit Krawatte durchlaufen. Vor allem an wettermäßig nicht so warmen Tagen ist das eh nicht die große Freude, mit Krawatte so rumzulaufen, dass sie wildfremde Frauen abschneiden können. Aber das war ja alles schon letzten Mittwoch, richtig?
Donnerstags
ist die Weiberfastnacht, genau, auch in München. Ja, da sind wir hier in Sicherheit am östlichsten Rande von München.
Wie heißt es hier überhaupt? Fasching?
Man sagt Fasching, ja. Also auch wo ich herkomme, aus dem Schwäbischen, ist das Fasching. Wird auch gefeiert, also gibt es auch Umzüge und so, aber halt längst nicht in den Ausmaßen wie bei Fasenacht und Co. oder bei euch da oben. Ja. Ihr sagt auch Fasching, oder?
Wir sagen Karneval.
Ihr sagt Karneval, ah ja, genau, es gibt Karneval Fastnacht oder Fasenacht.
Ja, oder in Köln Fastelovend.
Ja, und im Süddeutschen ist es, glaube ich, tatsächlich Fasching. Ich kenne es nicht anders. Ja, Hund, Katze, Pappnase, Flüchtlinge, die man angeblich erst trainieren muss, wie sie sich auf dem Karneval zu verhalten haben. Also ich kenne da genügend deutsche Jugendliche, die auch nach dem zweiten Bier nach allem greifen, was irgendwie weiblich aussieht. Also ja, man muss vielleicht ein bisschen mal vorsichtig sein mit den Live-Tickern auf Focus.de und Co. So ganz so sensationslüstern. Oh, hoffentlich kommen die Flüchtlinge wieder und es ist widerlich, das ganze Thema.
Da sagst du was.
Und eigentlich sind wir aber hier trotz Rosenmontag versammelt. Ja, und ich sollte vielleicht auch die Hand vom Mund wegnehmen, wenn ich gerade nachdenke. Um euch was zu spielen zu erzählen und was wir gespielt haben und Co. Ja, was hast du denn gespielt und Co.?
Und Co. Wie letzte Woche leider relativ wenig. Ich würde ja im Moment gerne mehr spielen, komme nur leider nicht dazu. Also ich habe für die Redaktion hier Unravel gespielt. Da wird es dann heute Nachmittag den Videotest zu geben. Und privat habe ich mich ein paar Stündchen mit Metal Gear Solid auf der PS Vita beschäftigt, also im allerersten. Ich habe für die neueste Retro Gamer, die ja nächste Woche kommt, da kommst du nachher auch noch ein bisschen detailliert darauf zu sprechen, Jörg, da habe ich einen Artikel dafür lokalisiert über Metal Gear Solid und hatte daraufhin nochmal Lust auf das Spiel bekommen. Und ja, aus heutiger Sicht, also die Steuerung, gerade die Steuerung, die macht einem wirklich zu schaffen.
Also ist das wirklich von Metal Gear Solid 1?
Metal Gear Solid 1 für die PlayStation 1. Ja, das kann man halt auf der Vita auch spielen.
Ja, ja.
Und ja, wie gesagt, das größte Problem ist die Steuerung, weil einfach es gab ja damals noch gar keine Sticks oder gab es da schon den ersten DualShock? Bin ich jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist die Steuerung nicht auf zwei Analog-Sticks ausgelegt. Das heißt, wenn man in die Ego-Perspektive reinschalten möchte, dann muss man die Dreieckstaste drücken und ist dann halt kurzzeitig in dieser Ego-Perspektive. Und was mir noch aufgefallen ist, waren wir damals eigentlich schmerzbefreiter oder halt einfach, hatten wir damals mehr Lust auszuprobieren? Also ich bin noch ziemlich am Anfang und man bekommt halt den Hinweis, einige Wände sind übermalt, die kann man mit C4 sprengen und dahinter sind dann Durchgänge. Okay, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ist das jetzt wirklich der Hinweis für die Story oder ist das nur für Bonusräume? Weil ich habe ein paar dieser Wände gefunden, dahinter sind aber wirklich nur Bonusräume, wo man halt neue Munition oder sowas findet. Nein, ich gebe es zu, ich musste nachher wirklich, obwohl ich es damals ja auch gespielt habe, musste ich in die Komplettlösung mal reingucken, bin ich jetzt zu blöd oder sonst was, den nächsten Weg zu finden? Nein, ich habe eine von diesen blöden Wänden übersehen, die ich unbedingt sprengen musste, um weiterzukommen. Naja, das wird es heutzutage so nicht mehr geben. Da wird man heute eindeutige Hinweise bekommen. Ja, da kann man drüber motzen, wie man will, dass alles casualisierter ist, wie es ja einige nennen. Aber ich finde das dann schon eher demotivierend, wenn ich da ewig rumsuche und dann eine blöde Textur nicht richtig erkenne, dass die halt der Hinweis sein soll.
Ja, das klingt ja nach auch vielen Spielen das ist ja noch relativ neu gewesen, das Metal Gear Solid. So alt ist das ja noch gar nicht.
1990.
Ja, ja. Aber das war ja früher noch schlimmer bei den ganzen Rollenspielen, wo du teilweise auch Sachen durch Grinden dann finden konntest, weil irgendwann mal was gedroppt ist, was du brauchtest. Oder ich finde auch, da sind viele Spiele besser geworden und da sollte man nicht alles verklären, als damals war es toller, weil man mehr Mann sein musste oder mehr Frau, sondern man musste einfach mehr sinnlose Zeit investieren und die hatte man halt früher und heute hat man da weniger Bereitschaft zu. Trotzdem, ich meine, Metal Gear schon eine tolle Reihe. Ich bin noch mal gespannt, was der Hideo Kojima da Neues anstellen wird. Da kommt bestimmt in 3 Jahren irgendwas Schönes raus.
Ja, mindestens noch. Er war ja jetzt vor kurzem auf Welttournee, das habe ich über Twitter mitverfolgt, mit dem Mark Cerny. Der unter anderem an der PS4 mitgewerkelt hat und auch für Neck verantwortlich ist. Mit dem war er auf Welttournee, unter anderem bei den ganzen Sony-Studios, zuletzt etwa bei Guerrilla Games in Amsterdam. Davor war er bei den Little Big Planet-Machern, Media Molecule, davor in den USA, am Schluss noch bei dem guten Herrn Cage in Frankreich.
Ja, der rührt gut die Werbetrommel. Gerade ist er mit dem Del Toro unterwegs und macht irgendwelche Projekte.
Auf jeden Fall war er da schön auf Welttournee und hat halt sich die ganzen Studios angeguckt, auch ziemlich viel in VR reingeschaut, wie man halt über Twitter mitverfolgen konnte. Das war halt ganz interessant, weil er da halt auch sehr offen mit umgegangen ist. Aber was er jetzt in Zukunft entwickeln wird, da ist ja leider noch gar nichts drüber bekannt, ob er irgendwie so ein Metal Gear Solid im Geiste machen wird oder irgendwas ganz Neues. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Metal Gear Solid 5, auch wenn es einigen doch nicht so gefallen hat, ist für mich eins der Spiele des letzten Jahres gewesen. In Sachen Open-World-Gameplay fand ich es einfach fantastisch. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was er als nächstes entwickeln wird.
Ja, gut, was habe ich gespielt? Gar nicht so viel. XCOM 2 natürlich in den letzten Tagen und auch nach dem Test noch weiter. Wirklich schönes Spiel. Ich verstehe auch wirklich nicht, weil wer ein bisschen so die Diskussionen verfolgt hat, dass sich so viele Leute an diesem Rundenzeitlimit stören. Also Heinrich ist in meiner persönlichen Wertschätzung seiner Eignung für Rundentaktik-Tests ungefähr um 999% abgesunken, weil, also Entschuldigung, aber auch die User, offensichtlich ist er da nicht allein. Es gab ja auch diverse User, die meinen, ob das nicht so schlimm ist. Aber das verstehe ich nicht. Also warum spielt man denn Rundentaktik? Man will doch gewinnen, oder? Und zwar aufgrund der eigenen kognitiv-taktischen Fähigkeiten, oder? Oder nicht nur, weil man einfach immer gewinnt, oder? Also mal so gefragt. Okay, und wodurch wird jetzt so ein Spiel schwierig? Und dadurch ein Erfolgserlebnis hergestellt, indem man schwierige Situationen meistert, oder? Also es ist doch langweilig, wenn ich zum Beispiel jetzt 5 Leute habe und die Gegner schicken nur einen Standardmenschen. Dann gewinne ich zwar jede Mission, aber es macht doch keinen Spaß. Und das Rundenlimit ist doch nichts anderes als eine Art von zu überwindender Schwierigkeit. Ich muss also miteinander in Konflikt stehende Dinge erfüllen. A, muss ich das, was ich unter Zeitdruck machen muss, das ist meistens etwas zerstören oder erreichen und halt dann eine Aktion ausführen bis Runde 8 oder 12 oder so etwas. Und gleichzeitig muss ich da halt hinkommen. Ja, wo ist jetzt das Problem? Ich meine, die Rundenzeit ist schon so bemessen, dass man es in aller Regel schaffen kann, aber man darf halt da nicht sich nur langweilig von einer Straßenecke bis zur selben Straßenecke bewegen und nach 100 Runden hat man dann gewonnen. Und das verstehe ich nicht so ganz. Also da entstehen wirklich ganz fantastische Situationen, Ich habe es auch schon geschafft, also in meiner SDK ja auch zu sehen, da 3/4 meines Teams zu verlieren aufgrund so einer runden Zeit-Limit-Geschichte. Aber letzten Endes, weil ich halt wirklich in der Mission 2 Fehler gemacht habe. Hätte ich die nicht gemacht, hätte ich es wahrscheinlich mit einem Verlust geschafft oder ohne Verlust. Und ja, also vielleicht sind es auch einfach Leute, die haben Angst vor Verlust. Also die vielleicht starten die auch Missionen neu, wo sie einen Menschen verlieren und so. Aber selbst dann, finde ich, kann man es schaffen. Und übrigens ist es so, man kann ja auch wirklich, wenn man da Angst hat, das Limit nicht zu schaffen, kann man auch Harakiri-mäßig da jemanden vorschicken, der nur das Rundenlimit einhält. Und zum Beispiel, wenn es das Sekundärziel gibt, auch noch alle Gegner zu töten auf dieser Map, dann kann man das in Ruhe machen, nachdem das Rundenlimit erreicht ist. Also es geht da immer drum, und das ist auch storytechnisch sinnvoll, eine Übertragung zu unterbinden oder etwas zu zerstören, bevor es die Gegner bekommen. Und da macht ein Rundenlimit wirklich so Sinn, das wär doch Schwachsinn. Im Gegenteil, es gibt so ein paar Geschichten, ich will jetzt gar nicht jetzt wieder 5 Minuten Monolog halten. Dialog war das andere. Was muss man bei Dialogen machen? Den anderen auch mal zu Wort kommen lassen. Richtig, ja, Christoph? Richtig. Ja, richtig, Christoph. Brauchst gar nichts zu sagen. Also man kann andere Sachen, finde ich, gegen XCOM 2 haben. Zum Beispiel, dass es auf Seiten der Neuerungen sich doch schon, also nicht zurückhält, aber schon mehr hätte liefern können. Aber ich finde, also die häufigeren und die auch abwechslungsreichen Rundenlimits gehören da wirklich nicht dazu. Anyway, dann habe ich natürlich viel gespielt Yakuza. Ich weiß, das ist ein Spezialtitel, aber eigentlich ist es ja auch so ein GTA. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es doch nicht so viele Leute sich anschauen. Aber keine Angst, wir machen den Monat durch und vielleicht wird es auch noch besser. Aber ich im Regelfall denken ja den Leute, nee, jetzt habe ich die ersten 5 Folgen schon gesehen, jetzt schaue ich nicht mehr, brauche ich auch nicht mehr einsteigen. Aber traut euch doch mal. Also ich finde es ganz lustig, und ich erzähle da auch einiges vom toten Pferd und auch einige Anekdoten, die ihr so bestimmt noch nicht kennt aus meinem beschwingten Leben. Also traut euch ruhig mal. Also mir macht es überraschend viel Spaß. Ich spiele es natürlich schon ein bisschen anders, als ich es privat spielen würde. Also ich mute jetzt nicht den Zusehern zu, dass ich da mal 2 Stunden nur Taxifahrten mache.
Ein bisschen gestrafft.
Also ein bisschen gestrafft, sich ein bisschen überlegen, ja, höre ich jetzt wieder auf, dass es eine spannende Folge ist oder eine abgeschlossene Folge. Aber es kommt doch dem weitgehend wirklich am nächsten, was ihr in Sachen, ich sitze da beim Jörg nebendran und gucke dem zu, wirklich erleben könnt bei einem, finde ich, wirklich lustigen Spiel. Dass ich jetzt auch nicht rundheraus gelungen finde, das wäre jetzt auch in der aktuellen Folge oder morgen kommt, die, glaube ich, finden, wo es doch arg abstrus wird. Aber also ein schönes Spiel, wo ich mich nicht zwingen muss und auch sehr abwechslungsreich, vor allem. Es gibt da wirklich alles, Gespräche, Kämpfe, Autofahrten, Autorennen. Also jetzt hier wurde ich ja neulich sogar jetzt hier mein Wissen abgefragt.
Also ich kann nur sagen, dass ein Let's Play mir zumindest jetzt Lust macht, es irgendwann in kürzester Zeit mal selber auszuprobieren.
Ach echt?
Ja, tatsächlich. Also die Reihe hat sich schon immer interessant angehört, aber halt wie es so ist hier mit dieser mit Yakuza, dass er hier bei uns sehr verzögert immer nur kommt. Ja, wenn es dann kommt, dann denkt man sich, es ist schon 3 Jahre alt, warum soll ich das jetzt noch spielen? Nö, das sieht so interessant aus, das werde ich mir auch mal selber angucken.
Und das muss ich auch echt sagen, trotz PS3
steht noch.
Trotz PS3 ist es wirklich, also für mich auch grafisch nicht zu schlecht. Also es ist schon natürlich weit weg von Current Gen und PC. Aber ganz ehrlich, dann gucke ich halt nicht, ob die Lippen synchron sind. Und das Wasser ist halt wirklich so ein Shader-Effekt anno 1999. Aber hey, das stört echt nicht. Und auf der Gegenseite kriegst du so viel Details. Die haben sich eine unglaubliche Mühe gemacht, auch für kurze Cutscenes so einen Raum zu entwerfen mit Details und Postern an der Wand, und es passt alles. Also wirklich, wirklich, ja, wobei es kommt jetzt, glaube ich, ja. Na, lasst euch mal überraschen, was noch so kommt. Und ansonsten habe ich nicht viel gespielt, allerdings, das habe ich mal nebenbei irgendwo in einem Kommentar erwähnt, das wollte ich jetzt auch mal im Podcast machen. Ich habe mir jetzt zumindest mal die ersten 3 Folgen angeschaut von Shannara, einer Amazon Prime-Exklusivserie, die aber irgendwie auch mit deutscher Unterstützung irgendwie entstanden ist. Also jetzt nicht der deutsche Staat natürlich, aber irgendwelche Produktionsfirmen hier, glaube ich, sogar aus München. Und jetzt mittlerweile müsste es schon 6 Folgen oder so geben, 5 oder 6. Und Da geht es tatsächlich um die Terry Brooks-Saga, wobei ich habe dann irgendwann den Überblick verloren. Ich habe früher die alle gelesen, die Bücher, die ursprüngliche Serie. Und dann gab es so Nachfolge- oder auch Prequel-Serien. Und ich habe dann auch mal den interviewt, den Terry Brooks. Und da war irgendwie ein Lying Bastard, was der mir da für einen Scheiß erzählt hat. Und er würde sich noch gut an mich erinnern. Und es war das erste Mal, dass ich ihn gesprochen habe. Gut, er wollte einfach nett sein und Amis und bla bla bla. Anyway, auf jeden Fall habe ich jetzt die Serie mir angeguckt und durchaus ein gutes Gefühl gehabt. Also es ist zwar so ein bisschen das übliche Teenie-mäßige, von wegen den Hauptdarstellern sind natürlich alle jung und könnten auch in Bis zum Morgengrauen oder wie diese schrecklichen Machwerke heißen, mitspielen. Oder wahrscheinlich spielen sie dort auch schon längst mit oder werden demnächst mitspielen. Aber also die Geschichte ist nicht blöd. Das übliche Dämonen kommen auf die Erde. Der letzte Schutzwall zwischen ihnen und der Welt, die übrigens, das war mir früher gar nicht klar, als ich die Romane gelesen habe, offensichtlich unsere Erde in ferner Zukunft ist nach Atomkriegen und Pipapo. Und ein letzter Elfenbaum steht zwischen den Dämonen und uns. Und jedes Mal, wenn ein Blatt herabfällt von diesem an wahrscheinlich Yggdrasil, den Weltenbaum angelegten Gewächs, dann kommt ein neuer Dämon in die Welt gefahren. Und ein mutiger Druide und eine Elfenprinzessin und ein Halbelf. Und eine Diebin, der Zigeuner, damit wären die drei wichtigen Rassen, bis auf die Zwerge gibt es sie nicht auch noch, egal. Ich glaube, es gibt nur die drei. Werden dann vereint und die müssen eben der Bedrohung widerstehen. Und das sind wirklich mit Aufwand produzierte Folgen. Man sollte keine Angst haben vor Primärfarbenüberflutung. Also ein Baum ist da nicht einfach grün, er ist dort tiefen Waldes baumgrün und wird noch irgendwie wahrscheinlich von grünem Licht angestrahlt und wieder noch grüner grünt. Und dasselbe gilt für andere Dinge. Aber es ist echt nicht so blöd, das Ganze. Also ich habe es mir freiwillig angeschaut. Also wenn ihr Amazon Prime habt, schaut ruhig mal rein. Also für eine Fantasy-Serie wirklich sehr schön. Also und das meine ich nicht abwertend für eine Fantasy. Also in Game of Thrones kommt es natürlich nicht dran. Aber es gibt ja nicht viel in diese Richtung, was man sich angucken mag. Und das geht wirklich. Ja, du bist durch mit deinem, was du gespielt, erlebt oder gelaut hast. Dann sind wir bei der Vorschau. Ja klar, Yakuza geht es natürlich weiter, jeden Tag. Da hat sich jetzt auch schon wieder jemand beschwert. Aber hey, komm, also dadurch kriegen wir das durchgezogen. Und ich bin mal gespannt, momentan bin ich so bei 0,23% Erfüllung, ob wir dann Ende Februar bei 0,1% schon, bei 1% schon sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja. Ja, was gibt's Neues? Heute kommt von dir Unravel.
Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Genau. Gibt es einen Videotest zu. Wartet einfach noch ein paar Stündchen, dann wisst ihr genaueres über das Spiel.
Dann hoffen wir, dass wir euch morgen einen Test kredenzen können zum Add-on zu Dying Light namens The Following.
Ja, das ist halt, wird weitergeführt, soll wohl in neue Gebiete reingehen. Jetzt gibt es auch Buggys, mit denen man umherfahren kann. Schauen wir mal, was das taugt.
Dann gibt's ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch unter dem Momo-Thread eine Frage oder woanders her, gab es so eine Nachfrage, wird es eigentlich Dying Light The Following geben und wie sieht es da mit Tests aus? Ach, und eurer ist noch da, aber ohne Wertungskasten. Bei GamePro und bei GameStar gibt es den Test noch mit Wertungskasten. Und insoweit, das war wohl sollte mal eine User-Frage werden, die er sich dann selbst beantwortet hat per Edit. Und ja, genau so ist es. Also wir haben den Test entfernt erst und haben ihn dann aber wieder online geschaltet, ohne Wertungskasten, nachdem das Ding initiiert wurde. Und bei GameStar, GamePro kann ich ja nicht reingucken, was die sich denken. Also entweder denken sie sich, uns ist alles egal, oder sie haben schlichtweg verpasst, oder sie sagen sich, Moment, zum Zeitpunkt, als der Test veröffentlicht wurde, war es nicht initiiert, also haben wir damals auch keine Werbung betrieben. Das ist die Argumentation, die wir bei GameStar hatten zu Printzeiten, ob die jetzt in Online-Zeiten noch funktioniert, wenn jemand wirklich einen anschießen möchte, weiß ich nicht, aber da bin ich auch einfach als kleine Redaktion, die wir hier darstellen, weniger mutig und da ist vielleicht Vividia, wie sie jetzt heißen, mutiger. Oder es ist einfach übersehen worden. Also ich würde da keinen Strick draus drehen, wenn er bei einem alten Test vergisst, eine Indizierung da dann ja zu bemerken und nachträglich das zu ändern. Also hoffen wir mal, dass noch haben wir keinen Testmuster, dass das irgendwie heute kommt oder spätestens morgen. Notfalls müssen wir uns das Ding halt kaufen. Und am Mittwoch werden wir über Hitman berichten. Das ja, kann man, glaube ich, erzählen. Witzige Geschichte, gab es ein Preview-Event in England und die Münchner Redaktion standen schon am Flughafen und dann fiel der Flug aus. Was übrigens bei British Airways öfters mal passiert, ich könnte aus dem Privatbereich auch Dinge erzählen. Also ganz ehrlich, wer denkt, dass die Deutsche Bahn oder die oft bestreikte Lufthansa, dass das so die Bösen seien. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, die British Airways interessiert sich für ihre Kunden ungefähr so viel, wie sich für ein Elefant für den Dreck zwischen seinen Zehennägeln interessiert, nämlich gar nicht. Also das ist ein Verbrecherverein.
Das bestätigt auch in etwa das, was der Benjamin erzählt hat. Er sollte ja nach London fliegen und stand halt morgens um 7:15 ging, glaube ich, der Flug, oder um 20:08. Und war irgendwie bestimmt
schon um 6:30 da, oder
natürlich,
so?
Natürlich. Um 4:30 war so wahrscheinlich aufgestanden, um die erste Bahn zu kriegen. Und um 9:00, also 1,5 Stunden später, haben sie dann irgendwie Bescheid bekommen, oder haben sie dann endlich mal jemanden von British Airways gefunden, der ihnen dann sagte, nee, der Flug fällt aus. Und seiner Vermutung nach, ist natürlich wirklich nur eine Vermutung, weil bestätigen würden sie es ja nicht, waren einfach zu wenige Leute, die damit fliegen wollten. Also sie haben so wenige gefunden, die in diesen Flieger rein sollten, dass die einfach gesagt haben, dafür verballern wir kein Kerosin. Ja. Ne?
Glaube ich sofort, genau denselben Eindruck
weil
hatte ich nämlich.
Umbuchen auf den späteren Flug, das ging dann auf einmal auch nicht, weil der war komischerweise voll.
Ja, und was in solchen Fällen passiert, da werden erstmal dann die Statusholder werden sofort aufs nächste Flugzeug gebucht und dann fliegen, das muss man ja auch mal sagen, die Spielejournalisten nicht unbedingt mit den teuersten Tickets, sondern mit den billigsten, also kein Gepäck und warum auch für ein Tagesding, ist nichts gegen einzuwenden. Und die haben dann natürlich wenig Chancen in so einem Fall.
Wenn du Platz umbuchen willst, ich bin ja zuletzt auch mit British Airways geflogen, wenn du auf den günstigen Tickets weiter vorne sitzen möchtest, also in der normalen Klasse, jetzt nicht irgendwie Economy, in der Economy und nicht in der Business, bezahlst du 20 Euro.
Ja, genau.
Also
ja.
Unglaublich. Weil ich versuche abends auf dem Rückflug immer weit vorne am Gang zu sitzen.
Ja, klar, um halt dass du rauskommst.
Dass ich die erste Bahn erwische. Weil wenn ich die Bahn verpasse, kommt die 20 Minuten später und dann verpasse ich den nächsten Bus. Und das kann dann schon mal 40 Minuten bedeuten, nur weil ich weiter hinten gesessen habe.
Ja. Anyway, British Airways, das Reich des Bösen. Ja, auf jeden Fall, dann hat der Besuch für die Münchner nicht stattgefunden, aber der Event an sich, das war ja wieder so ein europäischer Event zu Hitman in London, der hat natürlich stattgefunden, auch mit deutscher Beteiligung, wenn die Leute halt aus Hamburg kamen. Und dann hat halt der Publisher nachgefragt, naja, ist jetzt ein bisschen blöd, aber dann nehmt doch einfach von irgendwelchen Freien, die auch dabei waren, die Artikel, dann meinte ich, und ich schätze auch der ein oder andere Chefredakteurskollege wird ähnlich gedacht haben, naja, Moment, wenn wir einfach irgendeinen Freien dahin schicken wollten, das hätten wir schon auch tun können. Es gibt schon Grund, dass wir zu den wichtigeren Spielen wirklich selbst hinfliegen, weil dann wissen wir, wie es ist und können es eben gut einschätzen. Und unter anderem uns auch vor dem Test schon Gedanken machen, lohnt sich da großer Aufwand oder machen wir da Standardprogramm? Und dann sind sie jetzt freundlicherweise bereit, uns heute tatsächlich zu besuchen. Also ich hoffe, das klappt noch wahnsinnig da. Und dann können wir es uns heute angucken und dann auch das Embargo eben einhalten, wie alle anderen am Mittwoch. Also finde ich klasse in diesem Fall von Square Enix, dass sie sich die Mühe machen. Statt das heißt einfach Pech gehabt. Genau. Und ansonsten müssen wir mal gucken, was noch so passiert diese Woche. Wir werden heute wahrscheinlich ja die Indie-Umfrage auswerten und haben dann unseren Gewinner. Die Abo-Wunsch-Geschichte, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob die nicht auch schon fällig ist. Aber Wunschartikel Februar. Gun Home soll jetzt wirklich diesen Freitag endlich rauskommen, aber das sollte schon mal rauskommen und kam da nicht. Also schauen wir mal, oder es sollte schon zweimal rauskommen und kam da nicht. Ob wir das diese Woche noch schaffen oder ob es nächste Woche wird, dann die täglichen Yakuza-Folgen. Also ich denke, werdet euch nicht langweilen auf Gamers Global. Ja, was gibt's sonst noch, bevor wir zu den User-Fragen kommen?
die Retro-Gamer gibt.
Ah, Retro-Gamer-Werbung, genau. Die kommt nämlich nächste Woche raus und bei den ersten Abonnenten könnte sie auch schon Ende dieser Woche oder wird sie höchstwahrscheinlich schon Ende dieser Woche eintrudeln. Und darum ein bisschen Werbung. Ich habe das Heft selbst noch nicht vorliegen übrigens. Also es dauert natürlich immer, das zu drucken und wir kriegen es in der Regel, ja, weil wir es dann wirklich direkt von der Druckerei bekommen, so 1 bis 2 Tage vor den Abonnenten in aller Regel. Noch ist keins da. Ja, Titelthema wird sein Super Mario. Es wird die Leute freuen, das Titelthema zu sehen, die schon bei unserem 20 Jahre PlayStation-Titel gelobt haben, dass der nicht so vollgeknallt war. Das gefällt uns auch und dieser PlayStation-Titel hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. War also der oder einer der bestverkauften Hefte bislang. Und gut, im letzten Monat haben wir es auch, im letzten Heft haben wir es auch probiert mit dem Shoot'em-up-Titel, aber irgendwie, ich habe es glaube ich schon mehrmals gesagt, ich schlage den Titel immer nur vor, in der Regel auch mit konkreten Artworks, konkreten Titelthemen und so weiter. Und dann gucke ich noch einmal drauf, sag, das ist meine präferierte Fassung und dann macht der Rest quasi der Imedia-Verlag. Teilweise wird er nochmal rückgefragt, vor allem wenn sie Dinge dann ganz anders machen wollen. Dann sage ich, oh Gott, und dann machen sie es trotzdem. Aber in der Regel, also habe ich den Final, also ich habe den nicht, ich entscheide nicht, was auf dem Titel ist oder wie der Final aussieht. Und darum ist es zum Beispiel bei dem letzten Shoot'em-up-Titel ist dann doch wieder erstaunlich viel Text noch nachgewachsen am Ende. Aber dieses Mal, wenn sich da nicht in letzter Minute und mir nicht bekannterweise noch Dinge verändert haben, dann ist er wieder sehr schön schlicht, große Artwork mit Mario auf Yoshi reiten, du hast es ja auch gesehen, und wirklich wenig Text und wirklich sehr schön. Also ich denke mal, der ist so geblieben. Und wir haben natürlich wieder viel die Spieleveteranen aktiviert mit Klassiker-Checks und Co. Also Heinrich hat zum Beispiel They Stole a Million sich nochmal angeschaut. Klingt sehr bekannt, wenn man sich 1, 2 andere Titel anschaut, die teilweise auch von auf deutsche Remakes spezialisierte Hersteller hier kommen. Command HQ hat sich der Michael Hengst angeschaut. Das ist ein ganz tolles Spiel, kennen viele Leute nicht, aber im Prinzip ist es eine Mischung aus Globalstrategiespiel und Echtzeitstrategie. Ganz wenig Einheiten, ganz wenig letzten Endes, was man tun kann und doch eine ziemlich komplexe Geschichte von Dan oder auch Danny Banten, die ja auch Seven Cities of Gold gemacht hat, Mule und so weiter, früh gestorben ist. Ganz, ganz schönes Spiel. Noch besser gefällt mir der Nachfolger Global Conquest, weil der noch ein bisschen komplexer ist. Ja, und so weiter. Ghostbusters haben wir vorgestellt, kommt er dann irgendwann mal jetzt demnächst Ghostbusters 2 als Film auch. MechWarrior 2 von Knut Gollert. Also ganz, ganz tolle Spiele. Dann haben wir so ein paar Uralt-Hardware-Geschichten drin zum Ralf Beer und seiner Magnavox Odyssey. Wenn da nicht wieder der Schlussredakteur aus Bär Bauer macht, weil er denkt, das wäre ein Fehler gewesen. Aber auch damit habe ich nichts zu tun. Und Winnie hat seinen neuen Schwerpunkt wieder, Made in UK. Ihm haben wir auch nach viel Geheule dieses Mal 6 Seiten gegeben, weil er schreibt dann eh immer für 8 und man ist wirklich am Kürzen ohne Ende. Es ist wirklich querbeet. Viele Spiele, die mich persönlich auch anmachen. Impossible Mission, Bruce Lee, ganz toll, den hast du lokalisiert. Hatten wir so ein lustiges kleines Thema auch, so ja. Von wegen, was heißt eigentlich Charakteranimation? Komm, wir reden mal kurz drüber. Und zwar darüber, dass auch die Engländer, also was heißt auch die Engländer, also die Engländer also wissen da manchmal echt, ja, erzähl ruhig du.
Sagen wir mal so, ich habe es ja größtenteils mit, eigentlich die ganze Zeit mit Charakteranimationen übersetzt, was aber auch ein bisschen daran lag, dass wir unter Zeitdruck waren an diesem Tag, ne? Musst du auch dazu sagen, Jörg. Sag's jetzt nichts, danke. Auf jeden Fall haben wir öfter den Eindruck, gerade wenn es Artikel sind mit vielen Zitaten, und glaubt uns, da holen wir schon viel raus und ändern das zumindest schon mal in wörtliche Rede um oder schreiben noch ein paar andere Infos zum Spiel. Die Engländer sind gern dabei und hauen einfach die Interview-Zitate 1:1 in die Artikel rein. Das heißt, es steht ein Satz am Anfang des Absatzes, dann kommt ein ganzer Block Zitat, Dann kommt der nächste Absatz, ein normaler Satz und dann wird Zitat und so weiter. Das Problem dabei ist, dass die es einfach eins zu eins da reinknallen. Also gerade so technische Sachen hier, irgendwelche komischen RAM-Bausteine und sonst was. Wir sind uns hundertprozentig sicher, was die da reinknallen. Das verstehen die oft selber nicht. Das ist halt das Problem. Und bei diesem Character Animation war es
ja
halt so.
Ja, da hatten wir, sorry, das ist, weil du technische Sachen denkst, sagtest, da hatten wir schon Fälle, wenn es um Engines geht, wo wir wirklich nicht kapiert haben, was der damalige Entwickler eigentlich gemeint hat. Und die englische Vorlage gibt da auch keine Aufschlüsse. Und das ist auch ein alter Trick, den ich aus meiner langen Zeit auch als Chefredakteur und redigierender Mensch einfach kenne. Wenn faule Redakteure Dinge nicht verstehen oder zu faul sind, Dinge auszuformulieren, dann verstecken sie sich hinter Tech-Talk oder Fachbegriffen und schreiben es hin, aber erklären könnten sie es nicht oder sie haben zumindest keine Lust dazu. Und das passiert recht häufig. Und im vorliegenden Fall war es halt wirklich so, bei Bruce Lee bestand der Hintergrund aus undefiniertem Zeichensatz und das heißt eben Character Animation, also Zeichensatzanimation. Also stellt euch vor, also Zeichensatz war ja damals 8x8 Pixel, da wurden dann halt die Buchstaben zum Beispiel oder die ganzen anderen Zeichen des Zeichensatzes eben in diese Matrix gepresst. Und wenn man das umdefiniert, stellt euch vor, man macht statt eines großen A's, macht man aus jeweils, wie gesagt, wenigen Pixel bestehende Wellen, sagen wir mal drei Wellen übereinander in einer 8x8 Matrix. Und dann macht man eine Verschiebung, dass man diese Wellen eins nach rechts rausschiebt, die rechte Zeile geht verloren und die setzt man links wieder an. Wenn man das jetzt 8-mal macht, hat man eine Charakteranimation, das so ein bisschen aussieht wie eine Welle eben. Also ja, 8-Bit-Grafik halt. Oder wer die alten Ultimas kennt, das sieht man zum Beispiel da, so ist das Wasser da animiert oder die Flaggen auf irgendwelchen Burgen. Und die haben das aber im Englischen, der englische Autor hat das garantiert nicht kapiert, weil der dachte, damit ist irgendwie halt Figuranimation gemeint, das merkt man halt. Und der Christoph, aus welchen Gründen auch immer, hat es halt auch nicht gemerkt, dann hab's ich zum Glück gemerkt, aber so Sachen kommen wirklich andauernd vor und es ist wirklich teilweise mühselig, aber darum sage ich auch immer voller Selbstbewusstsein, die deutsche Retro-Gamer ist besser als die Vorlage. Da kann mir niemand irgendwas erzählen, weil wir nehmen da so viel Mist raus. Klar, manchmal übersehen wir auch Mist, manchmal bauen wir eigenen Mist ein, gar keine Frage. Aber wenn ihr wüsstet, was wir da machen, also vor allem die Übersetzer, aber auch wir dann in der Redaktion, wenn wir es redigieren, meistens bin ich das, ihr werdet froh und dankbar als Retro-Gamer-Leser, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, aber trotzdem muss man auch sagen, das Heft gäbe es nicht ohne diese Lizenzgeschichte, weil umgekehrt das Heft zu machen von null auf, das wäre so viel Aufwand, dann könnte wirklich die Gamers Global Redaktion nichts anderes machen und zwar das ganze Jahr nicht so in etwa und das würde sich auch nicht rechnen. Also das Ganze rechnet sich nur, weil wir im Prinzip über die Spieleveteranen auf der einen Seite, die gutes Geld für ihre Arbeit bekommen und die relativ günstig vom Verlag eingekauften, damit habe ich nichts zu tun, Lizenzhefte, die wir dann halt übersetzen und veredeln, dass wir daraus, finde ich, ein wirklich spannendes Heft stricken. Dadurch funktioniert's, aber wir könnten nicht hergehen und das alles selbst machen. Das muss man auch den Engländern lassen, die ich ja jetzt gerne hier gerade kritisiert habe. Und man könnte auch mal ehrlich sein und sagen, den Engländer, der es tatsächlich macht, mit halt freien Autoren auch, wo die echt gut sind, ist an ihre ganzen britischen Entwickler dran zu kommen, teilweise auch an japanische und auch an US-Entwickler. Bei deutschen, französischen und so sind sie nicht so gut, aber machen das trotzdem ja auch. Und es ist schon sehr viel wert, diese ganzen O-Töne zu haben. Ich finde auch sie im Layout stark. Auch da wird immer wieder kritisiert, das ist sehr, sehr überladen und so. Da ändern wir übrigens auch Dinge bereits. Vielleicht müssen wir da noch mehr eingreifen und entschlacken teilweise ein bisschen, erhöhen auch Zeichensatzgrößen. Aber ich finde, was da dann am Ende rauskommt, dank des Layouters auf unserer Seite, dank der britischen Vorlage und auch dank unserer Autoren und des Redigierens, ist einfach ein echt gutes Heft. Also Ich bin da schon stolz drauf, was wir da alle 3 Monate abliefern. Achso, und apropos alle 3 Monate, wir haben das euch ja zur Wahl gestellt und da kam ja kein eindeutiges Ergebnis raus. Also da wird sich jetzt erstmal nichts ändern, wobei wir jetzt auch nochmal im aktuellen Retro-Gamer im Retro-Feed die Frage stellen, welchen Zyklus wünscht ihr uns? Sollte es da, ehrlich gesagt, wieder erwarten, dann doch ein klares Votum, also Mehrheit und auch nicht nur 0,1% für die 5 Hefte zumindest geben, dann kann es schon nochmal sein, dass das in Angriff genommen wird. Gut, das hatten wir gar nicht gefragt. Das auf Gamers Global hatten wir zwischen 4 und 6 Heften gefragt. Aber wir fragen jetzt halt auch noch zusätzlich 5 Hefte plus 1 Sonderheft kontra 4 plus 2, wie es gerade ist, oder eben 6 plus 0. Und dann könnte sich da schon noch was tun. Aber also aktuell ist der Plan in diesem Jahr 4 Retro-Gamer plus 2 im größeren Teil Wiederverwertungs-Sonderhefte. Ja, aber ich wollte ja noch Werbung machen. Ach, guckt es euch an, wir bringen dann auch nochmal den News of Gamers Global. Es sind wirklich echt schöne Sachen. Bard's Tale, Baphomets Fluch, Metal Gear Solid hast du schon genannt. Also wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Ist ein gutes Heft geworden, glaube ich. Ja.
User-Fragen. Wolfen fängt an. Interessiert sich jemand von euch privat, vielleicht auch deine Kinder, Jörg, für das Thema Toys to Life Videospiele, wie zum Beispiel Skylanders, Disney Infinity oder Lego Dimensions? Wie steht ihr zu den Videospielen an sich, beziehungsweise habt ihr euch auch extra Figuren oder Ähnliches schon mal dazu gekauft?
Ja, also ich bin kein Figurensammler und ich bin heilfroh, dass meine Kinder, die sind aber dafür, glaube ich, schon fast wieder zu alt. Ich glaube, das ist eher Vorschulalter und Grundschulalter. Ja, zum Glück nicht, nee. Also die sind die kleinere spielt ganz gerne auf dem 3DS, die größere sporadisch und sonst, ich schenke ihnen ab und zu mal ein Spiel, wo ich denke, das ist was Schönes, also so, was haben wir gespielt zusammen? Ach, ich hab's vergessen. Das Zelda habe ich mal mitgenommen, genau. Aber ja, manchmal, wenn es so schöne Adventures gibt, die also entsprechend schön sind und auch, ja, da spielen wir mal ab und zu mal was zusammen, aber sonst sind die gar nicht so wahnsinnig mit Spielen beschäftigt. Was die viel lieber machen, ist WhatsAppen, Skypen, das machen sie mittlerweile, aber so Computerspiele eher nicht. Was wäre deine Antwort?
Also ich habe keine privat, also ich würde mir die nicht kaufen, einfach auch, weil ich das, damit komme ich auch gleich auf den zweiten Punkt der Frage zu sprechen, weil mir jetzt einfach zu viel ist mit den ganzen Figuren, die man sich dazu kaufen kann. Das Lego Dimensions allerdings, das habe ich auch getestet und habe es dann nachher nochmal mit nach Hause genommen und habe es da auch nochmal ein bisschen gespielt. Das fand ich wirklich gelungen und was man ja so mitbekommt, sind ja auch die Skylanders und die Disney Infinities, keine schlechten Spiele. Nur halt, ob man das unterstützen muss mit diesen Zusatzfiguren, ja. Aus Sicht der Entwickler,
Amiibo
aus Sicht der
ist auch ein Riesenrenner, ja. Skylanders sowieso.
Amiibos, also habe ich ja ganze
blöd, das Zeug.
Ja, Amiibos habe ich ganze 2 Stück. Einmal den 8-Bit-Mario und den Yoshi, den grünen. Den habe ich aber auch erst später dazu gekauft, als er nochmal neu aufgelegt wurde. So viel dazu von wegen sind limitiert und werden nicht nachproduziert.
Stimmt also am ehesten würde ich mir das privat, glaube ich, tatsächlich die ein oder andere Amiibo-Figur kaufen,
aber
weil
auch
ich
nur zum Aufstellen, oder?
Zum Aufstellen vielleicht, naja, immerhin, die hat ja eine gewisse Funktionalität, das würde ich vielleicht schon auch mal nutzen. Auf der anderen Seite, jetzt spielst du Zelda, Twilight HD, und da gibt's irgendwie 5 kompatible Figuren und eine, die jetzt extra rauskommt, und mit der schaltest du einen Zusatzdank schon frei. Ja, aber der ist halt optional.
Ja, okay, aber und Zusatzdungeon ist ja wenigstens Inhalt. Bei Mario Kart zum Beispiel ist es ja nur ein Kostüm oder sowas. Oder bei Mario Maker kann man sagen, ja, da gibt es halt diese Giftpilze, was sind, die dann halt, dann kannst du den Charakter ins Spiel reinholen zum Spielen. Aber ob das so der Mehrwert ist, also dass ich deswegen würde ich mir garantiert kein Amiibo holen.
Also ich weiß nicht, ich bin ja ein Brettspiel-Fan und das geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung. Es sind ja auch Brettspielentwicklungen auf Kickstarter, die versuchen, die alte Vision von, oh Gott, wir haben ja heute einen Mega-Podcast, die alte Vision von Verbindung des Brettspiels mit Elektronik oder eben dem Computer herzustellen. Also wenn ihr in meinem Alter seid, dann kennt ihr sie noch aus dem Spielwarenhandel damals, diese Spiele, wo in der Mitte so ein Schloss oder Turm stand und das hat dann elektronisch, wenn du da drauf gedrückt hast, dir irgendwelche Anweisungen gegeben mit Simple-Sprachausgabe oder Lichteffekten oder auch, ich sag immer Senseo, wie hieß es? Senso. Ach, dieses
vier Farben?
Ja, ja, dieses Ding nach, wo du
von Mattel war das,
ja.
Keine Ahnung, ja.
Ich sag immer Senso, glaube ich, aber ich sag immer Senseo dazu, wie die Kaffee-Pads. Und ja, und da könnte ich schon in Versuchung kommen, wenn da mal Sachen kommen, wo ich auf dem Brett Panzerchen oder Soldaten oder Reiterchen, ich mag ja immer solche Welteroberungsbrettspiele, führe und dann passieren da noch, und da gibt es ja auch schon so Sachen, das hat uns der Dings hier vorgestellt, war es der Olfers, als er hier war, mit dem XCOM, wo du die Companion-App dazu hast, die du praktisch brauchst, und das Brettspiel.
Das war der Floppy, oder?
Und das war der Floppy, Entschuldigung. Was uns der Floppy vorgestellt hat. Und ja, und das kann ich, also was mein...
Space Alert ist auch so ähnlich.
Ja, oder was ich geil fände, wirklich ein Brett, das interaktiv ist. Also ja, da werden bestimmt noch schöne Sachen kommen. Und wenn da das dann so wäre, dass bei den komplexeren Brettspielen ich nicht dauernd in Regeln nachlesen muss, sondern das Ding merkt, kontextsensitiv, jetzt ist eine Schlacht hier und zeigt mir das an und fragt mich, vielleicht soll ich dir nochmal kurz die Regeln erklären. Aber ich möchte schon auch selber würfeln, aber auch die Würfel könnte man mit dem Spiel koppeln, dass das dann automatisch... Also da könnte ich mir ganz fantastische Sachen vorstellen. Mit sowas könnte mich dann schon jemand locken, und wenn es dann den Balrog als Extra-Figur gäbe, mit einer Add-on-Mission, warum denn nicht? Aber ganz ehrlich, diese Skylanders-Geschichten machen mich wenig an. Liest du die nächste vor? Du ja. Musst mich ein bisschen hier unterbrechen, ja. Glaube ich.
Nee, sonst werde ich immer kritisiert, dass ich zu sehr auf die Zeit drücke, gerade bei dir. Garnisch fragt, keine direkte Frage, mich stören die Amazon-Links unter den Bildern, also er meint in den News. Im Steckbrief konnte ich diese Werbung immer ignorieren. Ich finde nicht, dass Werbung so nah am Content sein sollte. Das wirkt so, als würde eine Produktbesprechung für Amazon folgen. Wenn ihr sowas machen wollt, blendet das doch bitte bei Abonnenten aus.
Ja, also wahrscheinlich ist das Posting in einem kritischeren Tonfall geschrieben, als du es jetzt in deiner netten, charmanten Stimmlage vorgelesen hast, Christoph. Ja, aber was nicht stimmt, Garnisch, dass ich auf dich habe ich nicht reagiert, aber ich habe dich nicht ignoriert, ich habe dein Poster wahrscheinlich einfach nicht gefunden. Aber es gibt ja einen Thread dazu, irgendwie Werbung trotz Abo im Forum. Und darauf habe ich natürlich geantwortet, auch schon zweimal, wenn ich mich richtig entsinne, letzte Woche. Also, für mich ist dieser Amazon-Verweis keine Werbung. Es ist einfach das, was wir bislang schon seit Jahr und Tag machen, nämlich in den Steckbriefen prominent und unter dem Wertungskasten prominent auf diese Shops, nämlich Amazon und dann ja auch noch GameShop unter der Wertungskastengeschichte hinzuweisen, und jetzt eben noch auffälliger in der Hoffnung, dass das geklickt wird, denn wir wollen mehr Geld von Amazon bekommen. Ich will und kann nicht das Abo zum Beispiel im Preis erhöhen auf absehbare Zeit. Das hatten wir erst letztes Jahr. Und also ich schäme mich da nicht, und es ist für mich auch keine Werbung. Wir haben da einen Affiliate-Link, und das ist keine Werbung, wo steht, das Spiel X ist toll oder irgendeine andere Werbebotschaft. Das ist ein von uns gesetzter Link, und ich hoffe wirklich, dass du das akzeptieren kannst. Und ich halte das nicht für irgendwie unstatthaft oder gegen. Da kann ich mich jetzt dran erinnern, das kam nämlich im Forum als Vorwurf, quasi als Bruch unseres Abo, keine Werbung, Versprechens. Anderes Beispiel, erinnere dich gar nicht oder erinnert euch, liebe Zuhörer, an die letzte Woche, an den Freitag. Da hatten wir mal wieder so ein Logomorph, wird das genannt. Das ist ein Logo dann, das so ein bisschen halt nach dem Zeichensatz aussieht, den das Spiel für seinen Titel verwendet. Also es war natürlich XCOM 2, Release am Freitag. Und das ist Sponsoring, und das seht ihr auch als Abonnenten. Auch da gab es natürlich auch schon Proteste gegen. Aber Sponsoring nehme ich auch ausdrücklich aus von dieser Werbefreiheit. Ich könnte mir sogar vorstellen, wahrscheinlich ist es ein Schock für einige von euch, wenn das jemand bezahlen würde. Ich habe da schon Versuche gemacht, dass man auch vor einer Stunde der Kritiker eine Einblendung bekommt, präsentiert von Microsoft oder präsentiert von Maggi, was auch immer. Was auch immer, das ist dann ein Sponsoring. Das ist keine konkrete Werbung für etwas, sondern will sich ein Hersteller mit einer Plattform assoziieren, um vom hoffentlich guten Ruf der Plattform zu profitieren. Und solche Sachen müssen möglich sein. Wir müssen auf Geld kommen, sonst geht hier irgendwann, gehen die Lichter aus. Also bitte, ja, also die Bitte um Verständnis. Und es ist keine Werbung aus meiner Sicht, ich sage das auch nicht einfach so dahin. Wäre ich der Meinung, es ist Werbung, würde ich es natürlich nicht machen, weil ich halte mich an Versprechen, solltet ihr eigentlich gemerkt haben. Gut. Ja, der Menotourist sagt, bitte auch kritische Fragen zulassen. Userfrage, ich habe bemerkt, dass Heinrich sehr viel für GameStar schreibt. Gab es interne Streitereien oder ist GS einfach attraktiver? Danke. Ja, also das Peinliche daran ist es natürlich nicht, dass Heinrich nicht nur für uns schreibt und Videos macht. Wobei Videos macht er, glaube ich, größtenteils nur für uns. Das macht er schon immer. Also wir konnten Heinrich noch nie genügend Honorar bieten, obwohl er viel für uns macht, noch nach wie vor die beiden Stunden der Kritiker pro Monat, die vier Nachtwachen pro Monat, ab und zu ja auch nochmal einen Test oder eine Preview oder eine Viertelstunde. Aber das reicht trotzdem nicht, um ihm das nötige Einkommen zu bescheren. Da also bin ich nicht peinlich berührt und Heinrich sicher auch nicht. Ich habe IDG sogar unter der Hand, ist ja auch egal. Peinlich bist nur du, Troll, dass du ernsthaft denkst, dass uns es irgendwie schlimm wäre, wenn da jemand drauf hinweist, warum dein seit Wochen immer wieder geposteter Kommentar bislang noch nicht freigeschaltet worden ist und auch nie freigeschaltet werden wird, ist, dass du einfach mit deinem Getrolle die Intelligenz unserer User beleidigst. Und das möchte ich nicht. Ich halte nämlich viel von unseren Usern. Noch eine Frage.
Und zwar vom Toxe, wenn ihr wie gerade bei XCOM 2 das GG-Logo austauscht, bekommt ihr dann das Ersatzlogo fertig von zum Beispiel der Marketingabteilung des Publishers gestellt oder gestaltet ihr das anhand bestimmter Stilvorgaben selbst und die Marketingabteilung bezahlt dann zum Beispiel die Rechnung für den Grafiker?
Gerade hatte ich es ja erwähnt, die Frage war mir gar nicht bewusst. Das ist einfach so, das wird angeliefert und ich glaube, in aller Regel macht das unsere Anzeigenabteilung. Ich glaube aber auch, dass der Fabian da schon gepixelt hat als in einem Fall. Ich bringe es aber nicht mehr genau zusammen. Und die Bezahlung läuft dann im Prinzip ähnlich wie eine Anzeigenbuchung, außer dass daneben Sponsoring, Logo, Morph, irgendwas drüber steht. Also wir haben da im Prinzip nichts zu tun mit, aber das habe ich mir ausbedungen. Also es gibt keine Logo-Veränderungen ohne meine Zustimmung. Also das sowohl vom Spiel her als auch überhaupt, als auch wie das Ganze aussieht. Also da behalte ich mir schon ein Veto vor. Kohle hin oder her, da geht's um letzten Endes unser Logo und da gucke ich dann schon drauf.
Soll ich mal auf die Zeit drängen?
Warum, wie viel haben wir denn noch? Oh, die Dreiviertelstunde gerissen! Ja, sehr gut! Ja, dann sagen wir jetzt bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss und Ade, hello,
Alaf.
Kelle Alaf und uns zwog Soffer.
Und keine Bützchen mehr.
Und keine Bützchen mehr. Danke, Christoph.
Bis dann.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.